ARD.
Die Korrespondenten. Reporterleben in London.
Die beiden haben mit enormer Leidenschaft diese Themen diskutiert, unter anderem die Elektrodynamik bewegter Körper, was mit Einsteins Relativitätstheorie zusammenhängt.
Willkommen im Haus am Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Mit heute dabei Franziska Hoppen.
Hallo.
Christoph Prössel.
Hallo.
Und ich bin Gabi Biesinger. Vor ein paar Jahren haben Mathematiker eine Formel für die Liebe entwickelt, mit deren Hilfe sich angeblich die Haltbarkeit einer Beziehung errechnen lässt. Das wäre was gewesen für den Mann, dessen Liebesbriefe du, Franziska, in dieser Woche mühsam entziffert hast, weil Sütterlin geschrieben. Du hast beim Auktionshaus Christie's Liebesbriefe von Albert Einstein angeguckt,
so
bevor sie versteigert wurden. Und das wäre jetzt die Frage, also eher nerdig oder eher romantisch?
Große Leidenschaft, vor allem für die Wissenschaft. Ich habe gleich auch ein paar schöne Zitate.
Dann mehr zu diesen Liebesbriefen später. Aber jetzt reden wir erstmal über ein Thema, das in Großbritannien immer wieder große Schlagzeilen macht, nämlich wie kann man verhindern, dass immer wieder Flüchtlinge in kleinen Booten die lebensgefährliche Reise über den Ärmelkanal antreten. Und dieses Thema Schleuserkriminalität, um das hat sich jetzt jüngst die sogenannte Calais-Gruppe gekümmert. Das sind die Innenministerinnen und Innenminister aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Belgien. Die haben hier in London beraten und dabei sind auch Abgesandte von der EU-Kommission, von Europol und der Grenzschutztruppe Frontex. Den Vorsitz, den hatten die britische Innenministerin Yvette Cooper und die deutsche Nancy Faeser. Die haben darüber hinaus auch noch einen bilateralen Aktionsplan beschlossen. Und du, Christoph, hast dich um dieses Thema gekümmert und Nancy Faeser auch getroffen. Was haben Deutschland und Großbritannien und die Calais-Gruppe denn vereinbart?
Das ist so ein bisschen abstrakt, weil viele Details da gar nicht benannt werden. Die Sätze, die dann kommuniziert werden, eher darauf hindeuten, das Grobe zu beschreiben. Also eine verstärkte Zusammenarbeit, mehr Austausch, Austausch bei den Sicherheitsbehörden und so. Ich habe gelernt, dass beispielsweise auch Personen aus dem Innenministerium in Deutschland in Großbritannien arbeiten. Also man versucht genau das, was ja Keir Starmer auch angekündigt hat. Ermitteln, Schleuserbanden zerschlagen, austauschen. Europol stärken. Die Briten versuchen auch die eigenen Ermittlungsbehörden, also die National Crime Agency an der Stelle finanziell besser auszustatten. Also genau das setzt sich fort in dieser internationalen Zusammenarbeit, was ja ganz interessant ist, weil man da also sehr klar auf Europa zugeht. Normalisierung der Beziehung, manche nennen das Reset, um eben diesem Problem, so ist es ja in der britischen Politik beschrieben, Herr werden zu können.
Du hast jetzt eben gesagt, schon Keir Starmer als neuer Labour-Premierminister will die Beziehungen mit Europa wieder auf ein neues Gleis setzen. Was ist denn da überhaupt für ein Potenzial? Also auch die Vorgängerregierungen, die Konservativen haben ja immer wieder gesagt, wir müssen diese Boote stoppen. Und die EU selber ringt ja im Moment total damit, wie sie mit diesen Flüchtlingszuwanderungen umgeht, wieder Grenzen schließen, Einreise verweigern. Was ist denn da überhaupt drin?
Das ist ja ein ganz interessantes Thema, weil man im Grunde auch an den Punkt kommen könnte, ob dieses britische Drängen, die Schleuserbanden fassen zu können, zu stellen, ob dieses Drängen nicht sogar auch im Sinne der deutschen Politik ist. Also ich glaube, da haben sich Partner gefunden, die im Grunde dieselbe innenpolitische Situation haben, dass die Debatte in die Richtung geht. Es sind zu viele Menschen, die illegal, das ist die Definition oder die Wortwahl, wie sie in Großbritannien gewählt wird, in ein Land einwandern und man diese Zahlen runterbringen möchte und dass man unter einem politischen Druck steht der Parteien von rechts, in Deutschland AfD vor allem, aber ja auch Teile der CDU und der FDP. Und hier ist es vor allem Reform UK, die ja bei den Wahlen mit 14% recht gut abgeschnitten haben, weil einfach viele Leute frustriert sind und gesagt haben, wir haben doch für den Brexit gestimmt, wir haben dafür gestimmt, dass weniger Menschen nach Großbritannien kommen. Netto-Migration, also auch die, die als Krankenschwester hierher kommen, die als Hilfskraft hierher kommen, Studenten, Fronten etc. pp. Die Briten wollen, dass diese Zahl partout runtergeht. Das hat David Cameron seit 2010 versprochen mit ganz vielen anderen Premierministern. Aber sie schaffen es eben einfach nicht. Und an der Stelle versuchen sie es jetzt auf internationaler Ebene. Das ist halt Keir Starmer, der ehemalige Staatsanwalt. Ermitteln, aufspüren, anklagen, Kriminalität bekämpfen. Ja, vielleicht ist es ein Ansatz, aber das wird er irgendwann dann mit den Zahlen belegen müssen.
Ich finde es ja interessant, dass Deutschland eine so große Rolle spielt, dass die Schmuggler, die am Ende den Geflüchteten in Calais die Boote geben, diese Boote anscheinend via Türkei in Deutschland lagern und die Motoren das aber auch tun, weil die Rechtslage in Deutschland so ein bisschen schwammig ist. Also das Schmuggeln aus Deutschland ins Drittland nicht illegal ist. Deutschland ist da nicht so wichtig, was jetzt an anderen Grenzen passiert. Also das scheint ja auch eine Stellschraube zu sein, an die man ran müsste.
Ich glaube, es ist halt einfach der europäische Raum und das sind Banden, die über die Grenzen hinweg arbeiten. Und das ist sicherlich dann auch, das ist jetzt meine Vermutung, schwieriger für Ermittler, über die Grenzen hinweg zu arbeiten. Da müssen ja Niederlande, Belgien, Frankreich und Deutschland zusammenarbeiten und aufspüren. Und ja, es geht dann auch um die Rechtslage. Bei den Schlauchbooten kann man ja die Frage stellen, kann ich jetzt alle Schlauchboote verbieten? Ich meine, das sind schon auffällige Schlauchboote. Das sind ja nicht die, die ich jetzt benutze, wenn ich in den Urlaub fahre. Aber die werden eben trotzdem für andere Dinge auch verwendet. Kann ich das ohne weiteres verbieten? Ich glaube, da ist die Rechtsauffassung in Deutschland im Moment nein. Das kann man eben nicht einfach verbieten. Aber was ja passiert ist und was in diesem bilateralen Abkommen nochmal unterstrichen worden ist zwischen der britischen Regierung und der deutschen Regierung, ist, dass das Schleusen jetzt ein krimineller Tatbestand wird. Wie das vorher geregelt war, weiß ich nicht genau. Ich glaube, es ist vor allem nochmal in diese Abmachung, in dieses Abkommen eingeflossen, um da auch den Briten etwas zu geben, was für sie sehr wichtig ist, dass sie aktiv werden und ja, vielleicht auch eine abschreckende Wirkung zu entfalten.
Es gab ja vor kurzem eben auch eine große Razzia, wo eben auch in Nordrhein-Westfalen Schleuserringe ausgehoben wurden, auch unter Beteiligung der deutschen Polizei. Und ich erinnere mich noch, da hatte die BBC auch eine Reportage gemacht und jetzt nochmal dieses Problem mit dem Boottransport aufgreifend, sagte dann die Reporterin, ja, es ist völlig legal in Deutschland mit Booten durch die Gegend zu fahren. So nach dem Motto, da muss es jetzt ein Verbot geben, dass man sein Boot transportiert. Das wurde dann als Lücke in der deutschen Gesetzgebung bezeichnet. Aber ich meine, es ist schon ein bisschen schwierig, den Transport von Booten auf deutschen Straßen zu verbieten.
Andererseits sieht man aber auch in Frankreich, dass sich die Geflüchteten nicht aufhalten lassen. Die UK hat ja sehr viel Geld an Frankreich gezahlt. Die haben ihre Polizei besser ausgestattet. Da ist jetzt mehr Polizei, da sind überall Kameras an den Stränden und auf den Straßen. Aber wir sehen nicht, dass es zu weniger Geflüchteten führt, sondern sie suchen sich andere Strände, die weiter weg sind, sodass die Überfahrt noch länger und noch prekärer wird. Die blasen die Boote nicht richtig auf, bevor sie draufklettern. Das heißt, die sinken schneller oder gehen eben ins Wasser, wenn super Wellengang und Unwetter ist, weil sie wissen, dann ist die Polizei nicht unbedingt am Strand. Also die Reisen nehmen nicht ab, sie werden nur noch gefährlicher.
Was mich so ein bisschen anstrengt bei dieser Debatte ist, dass ich glaube, wir führen eine Stellvertreterdebatte. Also 30.000 Menschen sind jetzt in diesem Jahr über den Ärmelkanal nach England geflohen. Und wir hatten aber eine deutlich höhere Nettozuwanderung. Nettozuwanderung, das muss man vielleicht sagen, ist die Zahl derer, die reingekommen sind, auch legal, minus der Zahl, die rausgegangen sind. Und da kann man die Zahl mal beschreiben, die ist gerade von der Statistikbehörde korrigiert werden. Bis Juni 2023 waren das zum Beispiel 900.000 Menschen. Und ich glaube, dass man diese Zahl aber sich vor allem anschauen muss, um zu verstehen, warum die Menschen eingewandert sind und was das überhaupt für Menschen sind. Das sind sehr, sehr viele Arbeitskräfte, das sind sehr, sehr viele Studenten. Und wenn wir jetzt die Debatte erleben würden in Großbritannien beispielsweise, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr so viele Studenten hier haben, dann sagen halt die Universitäten, das ist aber wichtig für uns. Zum einen, weil es eine wichtige Einnahmequelle ist, zum anderen, weil wir ein international anerkanntes Forschungslandschaft sind. Das heißt, wo man auch anfängt, ein Fragezeichen zu machen an die Migration, wird es eben schwierig. Kann ich es mir leisten, keine Krankenschwestern mehr ins Land zu holen? Kann ich es mir leisten, keine Fachkräfte mehr ins Land zu holen? Kann ich es mir leisten, beispielsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anderen Unternehmen ins Land zu holen und denen zu sagen, nee, aber eure Frau dürft ihr nicht mitbringen, beziehungsweise die darf hier nicht arbeiten oder euer Mann. Das heißt, das ist eine Debatte, die eigentlich ehrlich geführt werden müsste und Das Gegenteil ist aber richtig. Wir haben 14 Jahre unter den Tories immer nur gehört, es muss runter die Zahl. Das war ein maßgebliches Brexit-Versprechen. Und ich wünschte mir einfach auch von Seiten einer sozialdemokratischen Regierung eine ehrliche Debatte darüber, was passiert. Und ich glaube, diese 30.000, die illegal kommen, das sind schreckliche Zahlen, weil das alles Menschen sind, die ihr Leben aufs Spiel setzen. Das wollen wir nicht. Ich denke auch, man muss gegen die Schleuser vorgehen. Aber es ist eine Debatte, die echt hinkt und die eigentlich falsch geführt wird.
Genau, und 72 Menschen sind allein in diesem Jahr schon ums Leben gekommen, auch wieder. Und das macht eben die Gefährlichkeit dieser Überfahrt so deutlich. Aber in Wirklichkeit ist die Zahl derer, die mit den Booten kommen, ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Und natürlich steht aber auch über allem das Recht, das Geflüchtete nun mal haben, per internationalem Recht auf eine individuelle Prüfung ihres Anspruchs auf Asyl. Und um dieses Recht in Anspruch nehmen zu können, sind sie gezwungen, an den Ort zu gelangen, an dem sie Asyl beantragen können. Also, sie müssen auf britischen Boden kommen. Dazu müssen sie Grenzen überqueren. Und weil der Grenzübertritt illegalisiert ist, sind sie gezwungen, das Recht zu brechen, um von ihrem Recht Gebrauch zu machen.
Und auch immer wieder kann man sagen, rund 80% derer, die hier ankommen und wenn die Verfahren dann durch sind, die werden anerkannt als Flüchtlinge. Also gibt es da offenbar einen Grund auch, ein anerkannter Grund, warum sie kommen.
Ja, im Idealfall wünschte ich mir halt eine Politik, die dann auch versucht, das zu erklären. Und ich glaube, dass die vergangenen Jahre und der Populismus unsere Debatten so vergiften, dass eine sozialdemokratische Labour-Regierung sich gar nicht mehr imstande sieht, diese Debatte vernünftig zu führen.
Differenziert
zu führen. Es ist eine Debatte, die eigentlich nur noch so ein Race to the Bottom. Wer liefert jetzt endlich die niedrigste Zahl? Und das ist ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, wenn wir in Deutschland auch mehr darüber nachdächten, wie wir diesem Problem begegnen können, dann würden wir auch einen Schlüssel haben, um gegen Populismus vorgehen zu können oder zumindest einen Teil Populismus in die Schranken weisen zu können.
Ja. Well said. And now for something completely different. Franziska, wir haben schon gehört, du hast dir die Liebesbriefe von Starphysiker Albert Einstein angeguckt, die bei Christie's versteigert wurden. Was war da zu sehen und zu lesen?
Also es handelt sich um 43 vergilbte Zettel an seine frühere Freundin, später erste Frau Mileva Maric. Die hat Einstein geschrieben zwischen 1898 und 1903. Da war er Anfang 20 und er hatte eine sehr schreckliche Sauklaue. Also ich könnte es nicht lesen.
Ich dachte, Sütterlin ist immer so schön und geordnet.
Nee, das, ich weiß auch nicht. Sütterlin war es das?
Sauklaue.
Ja, also später, als er wusste, er wird berühmt, hat er auch schöner geschrieben. Das sind in etwa die Hälfte der Briefe, die aus dieser Zeit überlebt haben, bevor er eben seinen Durchbruch hatte. Deshalb sind die so besonders. Und er ahnte damals eben noch nicht, wer er mal werden würde. Er war sehr witzig, er war sehr selbstbewusst und hatte noch so gar keinen Erfolg. Im Gegenteil, weil er Jude war, ist es ihm gerade in Deutschland, wurde es ihm schwer gemacht, so rum, einen Job zu kriegen. Er war ziemlich arm, brannte aber für die Wissenschaft und genauso Mileva Maric. Das war eine Serbin, eine der ersten Frauen, die an einer deutschsprachigen Hochschule studiert hat, Mathe und Physik. Und die beiden haben mit enormer Leidenschaft diese Themen diskutiert, unter anderem die Elektrodynamik bewegter Körper, was mit Einsteins Relativitätstheorie zusammenhängt. Und man weiß nun durch diese Briefe, er hat schon viel früher darüber nachgedacht, als man annahm. Und seine Freundin, Partnerin hatte auch eben einen Anteil daran. Ich habe ein Zitat hier. Wie glücklich bin ich, dass ich in dir eine ebenbürtige Kreatur gefunden habe, die gleich kräftig und selbstständig ist wie ich. Also er respektiert sie als Wissenschaftlerin. Und wie fließend das ineinander übergeht, da habe ich auch noch ein Zitat. Er schreibt, komm zu mir nach Como und bring meinen blauen Schlafrock mit, in den wir uns beide dreinwickeln können. Punkt, Punkt, Punkt. Daneben,
bewegte Körper, was war das? Gemeinsam bewegte Körper?
Daneben bring einen frischen Kopf. Neulich kam mir die Idee, dass bei der Entstehung des Lichts vielleicht eine direkte Verwandlung von Bewegungsenergie in Licht stattfinde, wegen des Parallelismus der Molekültemperatur, Spektrum, jada, jada, jada.
Also. Wir stellen uns also vor, Sie sind gewickelt in diesen blauen Schlafrock und beim Austausch von Küssen springt plötzlich ein Funkhund über und er sagt, verdammt,
nein,
diese Bewegungstheorie.
Es leuchtet, es leuchtet. Die Bewegungsenergie wandelt sich doch möglicherweise in.
Und wie müssen wir uns diese Briefe jetzt vorstellen? Ist das jetzt feinstes Büttenpapier, auf dem die beiden getotelt haben?
Nein,
oder?
Man war arm, Papier war kostbar. Das sind teilweise Briefe von völlig anderen Menschen, wo noch Platz drauf war, wo sie dann unten drunter noch was gekritzelt und dann nochmal neu verschickt haben. Und einmal hat Maric um eine Englischhausaufgabe herumgeschrieben, Einstein um alte Skizzen und Rechnungen. Also so hat eben auch einiges seiner ersten Kritzeleien überlebt.
Wie wenn man heute eine Mail weiterleitet, oder? Egal
jetzt. Ja, genau. Und also Einsteins Familie hat diese Briefe in den 90er Jahren zum ersten Mal zum Verkauf angeboten und damit wurden sie dann öffentlich zugänglich und dabei kam auch ein Geheimnis ans Licht.
Mhm. Einstein und Maric hatten ein bis dahin geheim gehaltenes, uneheliches Kind, das vermutet man unter diesem blauen Baderock in Como entstanden ist.
Bewegung der Körper, ja.
Das Einstein aber wohl nie kennengelernt hat. Also sie musste ihren Eltern alleine von der Schwangerschaft beichten und sie hat das Kind auch alleine bekommen, weil beide unterschiedlich viel zu tun hatten und unterwegs waren. Ich habe noch ein Zitat, ich gucke durch meine Zettelwirtschaft, da schreibt er ihr: Du siehst, es ist wirklich ein Lisal geworden, wie du es wünschtest. Ist es auch gesund und schreit es schon gehörig? Wem von uns sieht es mehr ähnlich? Ich habe es so lieb und kenne es doch noch gar nicht. Also kurios, er war überhaupt nicht dabei. Und dann einer der letzten Briefe handelt davon, dass dieses Kind Scharlach hat und es ihm sehr schlecht geht. Keiner weiß, was mit dem Kind passiert ist. Man vermutet, es ist gestorben. Vielleicht ist es adoptiert worden, aber er hat dieses Kind nie kennengelernt.
Und das heißt, er hat sie im Grunde auch die Schmach einer unehelichen Schwangerschaft und Mutterschaft, hat sie damit allein gelassen, oder?
Und nicht nur das, sie war alleinerziehende Mutter, sie hat ihr Diplom nicht geschafft und im Laufe der Beziehung ist sie wohl auch immer mehr zu seiner persönlichen Haushälterin geworden, die sein Essen kochen und seine Wäsche waschen sollte. Also so ein klassischer Fall.
Also ist aus diesen knisternden Liebesbriefen mit Bewegungsenergie jetzt nicht die große lebenslange Liebe geworden, sondern
er
war
auch
eher so ein bisschen so ein Schludrian.
Und hat dann nochmal geheiratet.
Mhm. Und ist er da treu gewesen oder?
Angeblich nicht, nein.
Gut, also Genie und Benehmen gehen nicht immer miteinander einher. Für wie viel sind denn jetzt diese Briefe verkauft worden?
441.000 Pfund, also ungefähr 500.000 Euro. Ich weiß aber leider nicht, an wen, das hat Christie's geheim gehalten.
Okay, und war das so das, was man erwartet hatte oder war das eine Überraschung?
Zwischen 700.000 und 1 Million, also in etwa, ja, entsprach den Erwartungen, ja.
Okay, und ich meine, bei Christie's ist ja immer ganz spannend, ja. Wenn man da so unterwegs ist, da sieht man ja meistens noch irgendwelche anderen interessanten Sachen. War da irgendwas?
Das war toll, ich war ja noch nie bei Christie's, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, da man darf sich diese Sammlungen ja vor den Versteigerungen anschauen. Im Raum nebenan waren Dinosaurier, 3 an der Zahl.
Moment.
Einer davon Meter hoch und es waren 2 Allosaurus-Russe, die Vorgänger des T-Rex, und ein Stegosaurus, das sind die mit diesen Zacken oben drauf, die übrigens ein Hirn haben, so groß wie eine Pflaume, stand auf der Tafel.
Das erklärt einiges.
Warum sie ausgestorben sind.
Und auf der Schätzung, du hast ja dann immer circa 1950, circa 1820.
Moment,
da
gefunden,
stand,
ne?
Also, nee, da stand circa 150 Millionen drauf.
Ja,
das
so
fand
genau,
ich so
ja,
witzig.
Ja, ja,
ja. Ja, also 3 bis 5 Millionen pro Skelett. Ich habe mich dann auch gefragt, in London weiß man ja nie, kauft sich das jetzt ein Oligarch und stellt sich das irgendwie in den Flur. Ja.
Gabi, wir müssen noch mal ein paar Kultur- und Ausstellungstipps aufarbeiten für unsere Hörerinnen und Hörer. Bringst du da ja gerne immer mal wieder was mit. Und dafür revanchieren sich jetzt die Hörer mit Kulturtipps für uns. Wow. Andreas Wagner aus Potsdam hat uns eine Mail geschrieben, dass er am liebsten jeden Monat nach London reisen würde, um alles abzugrasen, was wir hier so empfehlen.
Verstehe.
Und er weist auf eine Ausstellung im Barbican hin, die im Februar anläuft. Und zwar eine Retrospektive zu Noah Davis, einem US-amerikanischen Künstler, der mit nur 32 Jahren gestorben ist und der sich Maltechniken aus Kunstbüchern und Ausstellungskatalogen abschaute, während er als Verkäufer in Museumsshops gearbeitet hat. Themengebiet war die afroamerikanische Gesellschaft in den 60er bis 80er Jahren. Und unser Hörer wünscht sich Feedback von dir, Gabi, zu dieser Ausstellung.
Ja, lieber Andreas Wagner, vielen Dank. Das ist ja ein super Tipp. Ich bin neugierig, gehe da im Februar gerne hin. Aber ich habe auch diesmal wieder einen Ausstellungstipp mitgebracht. Und zwar, der Vorteil ist, dass es einer, der nicht wegläuft, weil es eine ständige Ausstellung ist. Und zwar war ich in den unterirdischen Cabinet War Rooms unterwegs. Das sind die Räume unterhalb des heutigen Regierungsviertels, in denen Winston Churchill sich aufgehalten hat, als er eben Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg gesteuert hat. Und diese Cabinet War Rooms sind heute Teil des Imperial War Museums, also ständig anzugucken. Und Ende November haben die Briten hier Churchills 150. Geburtstag gefeiert. Und in diesem Zusammenhang haben sie sich auch wieder mit ihrem größten Staatsmann beschäftigt.
Jetzt erstmal, wie sieht's da aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also man geht unter die Erde. Es ist wichtig, dass das kein Bunker war. Es war also nicht bombensicher, aber zumindest war man von der Außenwelt abgeschlossen. Es waren ehemalige Keller, Lager und Archivräume der Regierung, die eben in einen Büro- und Wohntrakt umgebaut wurden. Und das Herzstück ist eben dieser Cabinet War Room. Da roch es dann auch entsprechend muffig und modrig. Und da hat Churchill dann mit seinen Ministern, Sekretären und Militärexperten regelmäßig konferiert. Das sind also so ganz schlichte Holztische, die mit schwarzem Tuch belegt und bedeckt sind. Dann sah man noch an jedem Platz Schreibpapier und einen Bleistift, an den Wänden überall Landkarten. Und da wurden eben kriegsentscheidende Schachzüge ausgebreitet. Und dass der Stress der Entscheidung in diesem Raum enorm gewesen sein muss, das sieht man daran. Churchills Stuhl natürlich etwas prachtvoller. Man sieht in den Armlehnen auf der rechten Seite die Abriebspuren seines Siegelrings, wo er immer so geschubbert hat. Und auf der linken Seite tatsächlich Kerben von seinen Fingernägeln, wo er sich die ins Holz quasi reingegraben hat.
Und waren das aber nur Arbeitsräume oder hat er da auch richtig gelebt?
Also es gibt auch Räume, in denen er leben konnte, wo er sich zurückziehen konnte. Es gab ein Schlafzimmer. Er soll während des gesamten Krieges aber nur 3 Nächte in diesem Schlafzimmer verbracht haben, was vielleicht auch daran liegen konnte, dass unter dem Bett ein Nachttopf zu sehen war und das nicht besonders komfortabel war. Er hat aber oft auf diesem Bett gelegen und Briefe diktiert. Und daneben war ein Schreibtisch. Da sah man noch diese massiven BBC-Mikrofone. Von da aus hat er seine Ansprachen gehalten. Und auf dem Nachttisch noch so eine halb angerauchte Zigarre und ein Humidor daneben. Und Mitarbeiterinnen, die auch dann in dieser Unterwelt gearbeitet haben, die haben berichtet, also sie hätten ihn gar nicht so oft gesehen, also über die Flure gestreift sei er nicht so oft, aber sie hätten ihn immer gerochen, weil diese unterirdischen Gewölbe immer von einem gewissen Zigarrengeruch erfüllt gewesen seien. Und was ich eine besonders schöne Anekdote fand, war eben keine sanitären Anlagen, aber es gab eine Tür, eine weiße Tür, die richtig so ein kleines Drehschild hatte, wie so eine Toilette, wo so besetzt Occupied steht und sah von außen aus wie so eine Toilettentür. Und man hat den Mitarbeitern damals, die da unten tätig waren, auch gesagt, das ist Churchills private Toilette, absoluter Zutritt verboten, darf keiner rein.
Immerhin.
Und wenn man dann die Tür aufmachte, war es eine umgebaute Besenkammer und da gab es eine Telefonverbindung mit einer abhörsicheren, geheimen Gesprächsleitung direkt zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und wenn Churchill dann auf die Toilette ging, wussten nur wenige, was wirklich geboten war.
Und jetzt war Churchill ja eine sehr schillernde, aber aus vielen Gründen auch umstrittene Figur. Wie blicken denn jetzt die Briten zum 150. Geburtstag auf ihn?
Ja, also ich finde es wirklich immer wieder beeindruckend, was man über diesen Mann alles sagen kann. Also es ist unbestritten, dass er ein bewunderter Kriegsoberbefehlshaber war, der eben eine entscheidende Rolle auch beim Sieg der Alliierten gespielt hat. Er hat sich selbst nicht geschont, er hat andere nicht geschont. Er hat mit 60 Jahren noch eine 90-Stunden-Woche abgeliefert. Er wurde immer wieder von Depressionen geplagt, er hat sehr viel getrunken. Er hat den Literatur-Nobelpreis bekommen und hat über 500 Ölgemälde gemalt, die heute für Millionen versteigert werden. Das klingt echt alles ein bisschen übermenschlich. Und Bescheidenheit war auch nicht sein Ding. Ein schönes Zitat, das ich gefunden habe: Wir sind alle Würmer, aber ich glaube, dass ich ein Glühwürmchen bin, hat Churchill gesagt. Und ja, es gibt viele kritische Punkte auch. Also zum Beispiel auch seine Ansichten über Rasse. Da war er ehrlich gesagt gar nicht so weit von Hitler entfernt. Und das wurde auch von seinen Zeitgenossen schon kritisch gesehen. Und auch er hat eben das Kolonialreich weiter und lange vertreten und sich dafür eingesetzt. Und das sind Dinge, die ihm heute angekreidet werden, die kritisch gesehen werden. Aber ich frage mich, inwieweit wirklich eine kritische Auseinandersetzung über ihn stattfindet, weil es einfach Kreise gibt, die seinen Mythos, seinen mythologischen fast, würde ich sagen, Status erhalten wollen und es immer als Rufmord und Ähnliches bezeichnen, wenn man wirklich auch die kritischen Punkte an Churchill hervorkehrt. Und ich glaube, diese Debatte ist noch nicht zu Ende.
Er wird aber auch gerne dann benutzt von jedem für alles, wo es gerade schön passt. Ne? Ja. Also er ist dann Symbol für alte britische Macht. Er ist dann Symbol für das Durchgreifen eines Politikers. Also jeder bedient sich bei ihm. Das ist manchmal, finde ich, auch eher schwierig.
Ja. Also ich glaube, was die Aufarbeitung und die Bedeutung von Churchill angeht, haben die Briten noch ein bisschen Luft nach oben und das kann noch interessant werden. Ja, das war's schon wieder aus dem Haus am Bidford Place. Tschüss sagen
Franziska Hoppen,
Christoph Brössel
und Gabi Wiesinger. Tschüss.
Tschüss.
Bis bald.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Darien-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil in diesem Dschungel, da operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.